SRF 1.
Radio SRF, willkommen zum Rendezvous. Der Bund wirft dem Kanton Bern Schlamperei vor beim Steuerdossier der Ammann-Gruppe. Wie wirkt sich Alkohol beim Sex aus? Die neue Kampagne gegen Alkoholmissbrauch. Und vor dem EU-Sondergipfel zum Flüchtlingsdrama im Mittelmeer, wir zeigen die Schrecken der Fahrt im Schlepperboot. Die syrische Mutter erinnert sich an die Angst ihrer Kinder auf dem Meer, die schrien: Wir sterben. Meistens fliehen nicht Familien, sondern Männer.
Die Alten, die Schwachen, die Kinder, die werden zurückgelassen. Das ist also auch wirklich ein unfairer Prozess.
Monika Wohlfeld beschäftigt sich mit der Migration und der Flucht nach Europa übers Mittelmeer und ist unser Gast im Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous mit Ivana Pribakovic. Hat die bernische Steuerverwaltung der früheren Firma von Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann genügend auf die Finger geschaut? War es korrekt, dass die Ammann-Gruppe Offshore-Gesellschaften betreiben durfte und damit massiv Steuern sparen konnte? Rechtlich könne man der Ammann-Gruppe heute keine Vorwürfe machen, sagt die eidgenössische Steuerverwaltung. Aber die Steuerverwaltung des Kantons Bern, die habe längst nicht so genau hingeschaut, wie sie hätte können und wohl auch müssen. Aus dem Bundeshaus Gaudenz Wacker.
Die Offshore-Gesellschaften der Ammann-Gruppe, die der Familie des heutigen Bundesrats Johann Schneider-Ammann gehört, sorgten für Entrüstung. Geregelt waren die Gesellschaften in Steuerrulings mit dem Kanton Bern, also in Abmachungen, in der das Unternehmen und der Kanton den Rahmen für die Steuerveranlagung absteckten. Die eidgenössische Steuerverwaltung hat nun überprüft, ob die bernische Steuerverwaltung genügend genau hinschaute, als sie die Steuerrulings mit der Ammann-Gruppe traf. Nein, gelangt sie in ihrem Bericht zum Schluss. Sprecher Patrick Teuscher erklärt:
Die bernische Steuerverwaltung hat die Daten lückenhaft erhoben.
So hätte die Berner Steuerverwaltung mehrfach Grund gehabt, weitere Abklärungen vorzunehmen, was sie jedoch unterließ. Die eidgenössische Steuerverwaltung gelangt daher zum Schluss:
Man kann sagen, dass eine andere rechtliche Beurteilung denkbar gewesen wäre und auch möglich erscheint.
Das heißt, die eidgenössische Steuerverwaltung hätte eines der Steuerrulings, jenes von 2007 mit der Ammann-Gruppe, nicht genehmigt. Sie hätte der Firma die Steuervorteile also nicht gewährt. Ein Rüffel an die bernische Steuerverwaltung. Die bernische Finanzdirektorin Beatrice Simon nimmt ihn zur Kenntnis.
Und ich bedauere es auch, dass zu wenig gut hingeschaut wurde. Es ist aber wichtig zu wissen, dass nicht nur die bernische Steuerverwaltung in dieser Zeit eine solche Praxis ausgeübt hat. Alle Kantone hatten ihren Handlungsspielraum in diesen Jahren ausgelotet im Zusammenhang mit Offshore-Gesellschaften.
Erst später, 2012, fällte das Bundesgericht einen Entscheid in der Frage der Klarheit schuf. Diesen habe die Berner Steuerverwaltung sofort umgesetzt. Ein Fall wie dieser könne daher für die Zukunft ausgeschlossen werden. Gleichzeitig entlastet die eidgenössische Steuerverwaltung in ihrem Bericht die Ammann-Gruppe. Die Firma des damaligen Unternehmers Johann Schneider-Ammann habe sich korrekt verhalten. Die Steuerveranlagungen von damals seien gültig. Die Steuerverwaltung habe keine neuen Tatsachen gefunden, die eine Korrektur nötig machen würden. Der heutige Wirtschaftsminister reagiert denn auch befriedigt. Dieses Resultat sei sehr erfreulich, schreibt Johann Schneider-Ammann in einer ersten Stellungnahme. Allerdings muss er sich die Frage gefallen lassen, weshalb die Ammann-Gruppe für die Steuerrulings nicht von sich aus der Berner Steuerverwaltung mehr Unterlagen zustellte. Die Angaben in den Anfragen der Ammann-Gruppe seien knapp gewesen, schreibt die eidgenössische Steuerverwaltung. So knapp, dass sie zusätzliche Abklärungen der Berner Steuerbeamten nötig machten. Diese Abklärungen waren dann allerdings lückenhaft.
Gaudenz Wacker. Und damit zu den weiteren Meldungen des Mittags mit Damian Rast.
Knapp 8.237.000 Personen haben Ende des letzten Jahres in der Schweiz gewohnt. Das sind fast 97.000 mehr als im Jahr zuvor, wie das Bundesamt für Statistik bekannt gibt. Bei rund zwei Dritteln dieses Zuwachses handelt es sich um Ausländer, die zugezogen sind. Die Bevölkerung wächst also weiter und wird gemäß Bundesamt auch immer älter. Aktuell sind in der Schweiz jede fünfte Frau und jeder sechste Mann über 64 Jahre alt. Rund 1600 Einwohnerinnen und Einwohner sind 100-jährig oder älter. Das sind mehr als doppelt so viele wie im Jahr 2000. Der Bund hat seine neue Alkoholpräventionskampagne vorgestellt. Im Zentrum dabei steht die Frage, wie viel ist zu viel? Damit solle jede Person dazu angeregt werden, ihren Alkoholkonsum zu hinterfragen, teilt das Bundesamt für Gesundheit mit. Außerdem wolle man auch darauf aufmerksam machen, dass zu viel Alkohol Krebs erregen könne. Das sei den wenigsten bewusst. Laut dem Bundesamt trank 2013 jede fünfte Person über 15 Jahre in der Schweiz zu viel Alkohol. Nach der Aufhebung des Euro-Mindestkurses ist der Schweizer Außenhandel zwar nicht eingebrochen, aber er schwächelt. Im ersten Quartal 2015 nahmen die Exporte um 1,4% ab, auf 50,6 Milliarden Franken. Das teilt die Eidgenössische Zollverwaltung mit. Am deutlichsten fiel der Rückgang bei der Papier- und grafischen Industrie aus. Es folgen die Kunststoff- sowie die Maschinen- und Elektroindustrie. Zulegen konnten hingegen die Exporteure von Präzisionsinstrumenten und die Uhrenindustrie. Das interne Kontrollsystem der Bundesverwaltung sei mangelhaft. Zu diesem Schluss kommt die Eidgenössische Finanzkontrolle EFK. Mit dem internen Kontrollsystem solle sichergestellt werden, dass die Gelder des Bundes zweckmäßig verwendet werden. Allerdings würden in vielen Bundesämtern nur die Rechnungslegung überprüft. Das reiche nicht, kritisiert die EFK. Außerdem sei das Kontrollsystem inkonsequent. Zum Beispiel müsse jede Rechnung über 500 Franken von zwei Personen visiert werden. Hingegen könne eine einzige Person etwa einen Kaufvertrag in Millionenhöhe unterzeichnen. Die EFK schlägt vor, das interne Kontrollsystem auszuweiten. Die Bundesverwaltung sieht dafür aber keinen Grund. Es gäbe noch andere Instrumente, um den Einsatz der Gelder zu überprüfen. Der schweizerisch-amerikanische Computerzubehörhersteller Logitech rechnet für das Geschäftsjahr 2014-2015 mit einem Reingewinn von 135 Millionen Dollar. Ein Jahr zuvor lag er noch bei 74 Millionen Dollar. Laut Logitech kann der jetzige Gewinn aber noch schrumpfen, weil das Unternehmen umgebaut wird. Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr lag bei 2,1 Milliarden Dollar und ging damit leicht zurück. Mit einem Gottesdienst hat Malta der 24 Toten gedacht, die nach dem jüngsten Flüchtlingsdrama im Mittelmeer geborgen werden konnten. Der katholische Bischof und ein Imam der muslimischen Gemeinde von Malta leiteten die Trauerfeier in der Hafenstadt Emsida. Auch EU-Kommissar Dimitris Avramopoulos und Italiens Innenminister Angelino Alfano nahmen daran teil. In der Nacht zum Sonntag war vor der Küste Libyens ein Schiff gekentert mit bis zu 800 Flüchtlingen an Bord. Bis jetzt konnten nur 24 Leichen geborgen werden. Diese wurden nach Malta gebracht. Bei einem Grubenunglück in China sind 21 Bergmänner ums Leben gekommen. Auch die beiden letzten vermissten Kumpel konnten nur noch tot geborgen werden, wie die Behörden bestätigten. Drei Bergmänner seien gerettet worden. Im Kohlebergwerk in Nordchina war am Sonntag Wasser eingebrochen und hatte die Stollen geflutet. 24 Bergmänner wurden eingeschlossen. 4 Tage lang versuchten die Rettungskräfte, sie zu erreichen. In Deutschland behindert der Streik der Lokführer weiterhin den Personen- und Güterverkehr. Wie die Deutsche Bahn mitteilt, fallen 2/3 des Fernverkehrs aus. Betroffen sind auch Verbindungen in die Schweiz. Der Personenverkehr soll noch bis heute Abend um 21 Uhr bestreikt werden, der Güterverkehr bis morgen um 9. Lokführer, Zugbegleiter und Rangierführer fordern eigene Lohnverträge, was die Bahn ablehnt. Das Wetter. Am Nachmittag und Morgen scheint meistens die Sonne. Über den Bergen hat es zudem einige Quellwolken. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 18 und 22 Grad.
Und damit zuerst zu unserem Schwerpunkt mit diesen Fragen. Was tun gegen das Sterben im Mittelmeer? Was tun gegen Schlepper und Menschenhändler? Das sind auch die Fragen heute am Sondergipfel der EU. Derweil kommen auf Sizilien dauernd weitere Migrantinnen und Migranten an. In Catania allein in den letzten 24 Stunden etwa 1.400. Die Familie Al-Sabah gehört zu den Glücklichen, die die Reise überstanden hat. Die Familie lebt zwar seit mehreren Monaten im Asylzentrum im bernischen Lys, ihre Erinnerungen sind aber noch ganz frisch. Dominique Meyer hat sie getroffen.
Hallo. Nein, niemals, niemals würde sie ein zweites Mal an Bord dieses Schiffes gehen, sagt Samar. Lieber würde sie zu Hause in Syrien von einer Rakete getötet, als noch einmal diese Fahrt zu machen übers Mittelmeer. Fast ein Jahr ist es her, seit Samar mit ihrem Mann, ihrer Schwester, dem Schwager und den 6 Kindern in Ägypten aufbrach Richtung Europa. Über 500 weitere Syrer drängten sich damals an Bord des Schiffes. Samars jüngstes Kind war da, gerade mal einjährig. Ein Handyvideo zeigt die Familie an Bord des Schiffes. Wellen peitschen gegen das Schiff, es schwankt bedrohlich. Die Menschen an Bord stehen, sitzen und liegen im Freien. 13 Tage dauerte die Odyssee entlang der Küste Nordafrikas, dann Richtung Sizilien. Einmal trieb das Schiff mit defektem Motor 3 Tage lang auf offener See. Sie habe gewusst, dass es schlimm würde, sagt Samar. Aber so schlimm habe sie es sich nicht vorgestellt. Die Schlepper hätten sie wie Vieh behandelt. Rasch seien Essen und Wasser knapp geworden. Sie hätten das Wasser für die Kleinsten aufgespart, sagt Ahmad, der 18-jährige Sohn von Samar. Das Wasser aber war schmutzig, die Kinder wurden krank. Wir sterben, hätten die Kinder geschrien. Nein, Gott ist bei uns, sagte ihnen Samar, wieder und wieder. Der Kapitän, ein junger Ägypter, habe die Menschen terrorisiert. Niemand durfte ihn ansprechen und einmal drohte er, das Schiff untergehen zu lassen. Sie sei sich sicher gewesen, das ist jetzt das Ende, sagt Samar. Nach 13 Tagen auf hoher See fand die italienische Küstenwache das Schiff. Der Kapitän wurde festgenommen. Die völlig erschöpften Kinder kamen ins Spital. Fast ein Jahr ist das her. Die Fluchtgeschichte dieser syrischen Familie aber geht viel weiter zurück. Vor dem Krieg arbeiteten die beiden Väter als Handwerker. Als die Kämpfe begannen, ging auch die Arbeit aus. Und selbst in ihrem Quartier bei Damaskus gab es Kämpfe. Die Familie floh nach Ägypten. Dort versuchte sie 1,5 Jahre lang Fuß zu fassen, doch auch in Ägypten fühlten sie sich nicht sicher und als allmählich auch das Geld knapp wurde, riefen sie die Schlepper an. $2,500 pro Erwachsenen und pro Jugendlichen habe die Fahrt gekostet, sagt Samars Ehemann Radwan. Diese Schlepper, das seien skrupellose Seelenhändler. Jetzt mit der neuesten Katastrophe mit über 800 Toten auf dem Mittelmeer kommt alles wieder hoch bei der Familie. Man müsse mehr tun, um diese Schiffe zu stoppen, sagt Samar, um die Menschen zu retten. Sie versucht jetzt, Freunde und Familie davon abzuhalten, ebenfalls auf ein Schiff Richtung Europa zu steigen. Sie hätten Freunden und Verwandten ihre Handyvideos geschickt und ihnen gesagt, seht her, es ist gefährlich, macht es nicht, sagt Samar. Nur all diese Warnungen nützen nichts. Er wisse von Freunden und Verwandten, die die Fahrt übers Mittelmeer trotzdem planten, sagt Mahmoud, der Schwager von Samar. Diese Familie hier hat überlebt. Sie ist in Europa, sie ist in Sicherheit. Andere davon abhalten, es auch zu versuchen, das kann sie nicht.
Der Bericht von Dominik Meyer. Und so wie die syrische Familie al-Sabah haben im letzten Jahr fast 24.000 Menschen Asyl in der Schweiz beantragt. Im gleichen Zeitraum klopften bei der EU 630.000 Menschen an. Einen Löwenanteil aufgenommen hat Deutschland, viele sind in Frankreich gelandet und natürlich befinden sich viele der Ankömmlinge in Italien. Gesamtheitlich gesehen sind die Unterschiede zwischen den EU-Ländern aber riesig. Angesichts der Menge der Menschen, die in Booten, per Flugzeug oder auf eigene Faust nach Europa zu gelangen versuchen, ist die EU unter Druck. Schon seit Jahren diskutiert sie, wie man die Flüchtlinge nach einem Verteilschlüssel den Ländern zuteilen könnte. Frage an unseren EU-Korrespondenten in Brüssel, Oliver Washington, die Flüchtlinge nach einer Quote verteilen, wieso ist das so kompliziert für die EU?
Ja, zunächst vor allem, weil die heutigen Regeln dies verbieten. Es gilt ja das Dublin-System und da ist klar, Flüchtlinge müssen in dem Land einen Asylantrag stellen, in welchem sie europäischen Boden betreten und registriert werden. Zudem müssten sie mit einem Verteilschlüssel die Flüchtlinge zwingen, in ein spezifisches Land X zu gehen. Die meisten wollen ja nach Deutschland oder auch Frankreich gehen, aber wenn sie Flüchtlinge gemäß einem Schlüssel auf die Länder verteilen, müssten sie die Flüchtlinge zwingen, beispielsweise in die baltischen Staaten zu gehen oder auch sonst nach Osteuropa. Und hier kommt ein dritter Grund mit ins Spiel, der Widerstand nämlich dieser Länder. Diese müssten mehr Flüchtlinge aufnehmen und genau das wollen eben die wenigsten.
Deutschland hat in absoluten Zahlen gesprochen, 200.000 Flüchtlinge aufgenommen. Auf die Bevölkerungsmenge aufgerechnet sind aber am meisten Flüchtlinge in Schweden aufgenommen worden. Erstaunlich wenige sind es dagegen, zum Beispiel beim wichtigen EU-Land Großbritannien. Warum das?
Ja, wenn wir bei Schweden beginnen, Schweden hat deshalb viele Flüchtlinge, weil es sehr großzügig ist mit einem großen jährlichen Kontingent für Flüchtlinge. Deutschland hat viele Flüchtlinge, weil Deutschland sehr attraktiv ist. Viele Flüchtlinge wissen, dass sie dort eigene Landsleute antreffen und eben deshalb genau nach Deutschland wollen. Und die Länder dann mit weniger Flüchtlingen sind entweder nicht so attraktiv für die Flüchtlinge selber oder sie haben lediglich kleinere Kontingente, wie beispielsweise Großbritannien, oder eben gar keine Kontingente. Und deshalb eben diese großen Unterschiede.
Und wenn wir jetzt grundsätzlich schauen, nach welchen Kriterien könnte man denn die Asylbewerber auf die EU-Länder verteilen?
Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man könnte sich sagen, man verteilt die Flüchtlinge gemäß der Größe der Länder. Dann müssten große Länder mehr übernehmen als kleine, also Großbritannien, wenn wir dann beim Beispiel bleiben, müsste dann einiges mehr übernehmen. Man könnte sich aber auch sagen, wir verteilen gemäß wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit, also reiche Länder würden mehr übernehmen als arme Länder. Dann müssten wohl insbesondere Dänemark oder auch Finnland etwas mehr übernehmen. Oder man sagt sich beispielsweise, diejenigen Länder, die heute wenige Flüchtlinge haben, sind dran. Und das wären dann eben, wie gesagt, vor allem die osteuropäischen Länder. Und Sie sehen es, je nach Verteilschlüssel dürften Sie Widerstand haben aus unterschiedlichen Regionen. Alle argumentieren dann, warum wir und nicht die anderen. Und in einer solchen Situation wird es erfahrungsgemäß extrem schwierig, sich zu einigen.
Ja, aber nachdem sich die EU-Minister am Montag darauf geeinigt haben, dass man jetzt gemeinsam die Flüchtlinge aus dem Mittelmeer retten will, dann müsste sich eigentlich die EU auf einen Verteilschlüssel einigen, oder nicht?
Das möchte man meinen, wenn die EU-Mitgliedsländer möglicherweise gemeinsam Verantwortung übernehmen bei der Rettung, dann müssten sie auch gemeinsam Verantwortung übernehmen bei der Unterbringung der Flüchtlinge. Das scheint eigentlich logisch, also die logische Konsequenz gleichsam. Aber danach sieht es eben nicht aus, weil eben der politische Widerstand zu groß ist. Und deshalb steht auch lediglich ein Pilotprojekt für, ich sage jetzt mal etwas salopp, lächerliche 5000 Flüchtlinge zur Diskussion. Zudem sollen die Länder freiwillig mitmachen können. Das ist meines Erachtens der beste Beweis, dass sich die EU-Mitgliedsländer extrem schwer tun mit einer gemeinsamen Bewältigung der Flüchtlingskrise. Und bei all dem müssen die europäischen Mitgliedsländer einfach immer vor Augen halten, dass es Länder gibt auf dieser Welt, Pakistan beispielsweise, der Libanon auch oder auch der Iran, welche noch viel mehr Flüchtlinge aufnehmen als die europäischen. Und vor diesem Hintergrund ist das Flüchtlingsproblem, das wir in Europa haben, ist sicher ein grosses, aber vor diesem Hintergrund ist es trotzdem wiederum lediglich ein kleines.
Soweit die Einschätzungen unseres EU-Korrespondenten Oliver Washington. Danke nach Brüssel. Und am Nachmittag treffen sich die EU-Staats- und Regierungschefs und diskutieren, was zu tun sei angesichts dieser Flüchtlingsdramen auf dem Mittelmeer. Wir fragen die Forscherin am Institut in Malta, das sich mit der Mittelmeerregion auseinandersetzt. Wir fragen, was hilft wirklich und wem hilft es? Und vor diesem Tagesgespräch geht es hier so weiter. Selbst der Direktor des Bundesamtes für Gesundheit macht es.
Ich trinke gerne ein Glas am Abend zum Essen, roten oder weißen.
Ob er damit noch im Rahmen der Empfehlungen trinkt, die Antwort hier gleich. Auch ohne Mäuse lassen sich Mäuse verdienen. Das Unternehmen Logitech macht's vor. Und Schluss mit der Diskussion, ob es Völkermord an den Armeniern waren oder nicht, sagen ausgerechnet Nachkommen der einstigen Opfer. Wer verträgt Alkohol am schlechtesten? Großmütter, verliebte Männer oder Elefanten? Wenn Sie auf Großmütter getippt haben, richtig. Mehr solcher Fragen gibt es im Quiz rund um Alkohol. Das ist Teil der neuen Präventionskampagne des Bundesamtes für Gesundheit. Christian von Burg prüft die Kampagne für uns auf ihre Wirksamkeit.
Ältere Menschen haben weniger Wasser im Körper und reagieren deshalb empfindlicher auf Alkohol. Das ist eine der Botschaften, die Pascal Struppler, der Direktor des Bundesamtes für Gesundheit, verbreiten will.
Wichtig ist, dass sich die Leute überlegen, was ist für mich selbst die kritische Menge Alkohol. Jeder reagiert je nach Alter, je nach Gewicht, je nach Geschlecht anders auf den Alkohol. Und das ist die zentrale Frage, auf die wir sensibilisieren möchten.
Auch er selber trinke am Abend gerne ein Glas Weiß- oder Rotwein, sagt Struppler. Damit liege er zum Glück unterhalb der Orientierungshilfe, die sein Amt heute propagiert. Für ihn als Mann lautet die Vorgabe:
2 bis 3 Gläser pro Tag gilt als noch vertretbare Menge. Man sollte allerdings während 2 Tagen pro Woche darauf verzichten können.
Für Frauen hingegen seien 1 bis 2 Gläser Bier oder Wein die Limite, um beim Alkoholkonsum kein Risiko einzugehen. Detailliertere und zahlreiche weitere Informationen hat das Bundesamt heute veröffentlicht. Wie wirkt sich Alkohol beim Sex aus? Oder nach dem Fondue ein Schnäpschen, freut das den Magen? Solche Fragen stellt das Amt den Bürgerinnen und Bürgern in einem Alkoholquiz, das ab heute auf Plakatwänden und im Netz zu finden ist. Die neue Kampagne dauert rund 2 Jahre und kostet 650.000 Franken pro Jahr. Aber wirklich neu sind die Botschaften nicht. Und es stellt sich die Frage, wie viel bringen diese Kampagnen? Die Meinungen gehen auseinander, selbst unter Suchtfachleuten. Struppler als Chef des Bundesamtes für Gesundheit verweist darauf, dass die Schweizer Bevölkerung in den letzten Jahren immer weniger Alkohol getrunken hat. Das zeige, dass die Kampagnen wirkten. Er geht sogar noch einen Schritt weiter und sieht die Wirksamkeit als wissenschaftlich erwiesen an. Petra Baumberger, die Generalsekretärin des Fachverbandes Sucht, ist skeptischer.
Das ist sehr schwierig zu messen, die Wirkung von Präventionskampagnen, weil es nie eine Kampagne allein ist, die auf einen Menschen einwirkt. Das ist auch immer das persönliche Umfeld, das sind Lifestyle-Trends, die am Kommen sind oder am Gehen sind, die hier einen Einfluss haben.
Und auch Irene Abderhalten, die Präsidentin der Stiftung Sucht Schweiz, hält die Wirkung der Kampagnen für stark begrenzt.
Bei Alkohol und Tabak machen Kampagnen vor allem Sinn im Zusammenhang mit weiteren Präventionsmaßnahmen. Kampagnen alleine als isolierte Maßnahmen bringt relativ wenig.
Sie förderten aber die Sensibilität für das Thema und damit ermöglichten sie wirksamere Präventionsmaßnahmen. Also zum Beispiel Preiserhöhungen bei Zigaretten oder ein Alkoholverkaufsverbot an Jugendliche.
Mit dem Finger aufs Display des Handys oder des Tablets tippen und schon öffnet sich das Computerprogramm. Eine Computermaus braucht es da nicht mehr. Wegen diesem Trend und wegen der Maus kam die Westschweizer Firma Logitech seinerzeit auf den Hund. Und um weitere Verluste zu vermeiden, musste das Unternehmen umdenken. Und das hat es offenbar erfolgreich getan. Wirtschaftsredaktor Philipp Mayer.
Als ehemaliger Weltmarktführer beim PC-Zubehör war Logitech träge geworden. Die Mäuse und Tastaturen der schweizerisch-amerikanischen Firma mit Sitz im Waadtland verkauften sich zwar weltweit noch immer millionenfach, dennoch war das Geschäft nicht rentabel. Die Preise für Computer waren massiv gesunken, was sich auch auf das Zubehör wie eben Mäuse auswirkte. Darüber hinaus stiegen viele Menschen auf mobile Geräte um, immer weniger PC wurden verkauft. Vor 2 Jahren holte Logitech Bracken Darrell. Der amerikanische Marketingprofi begann, den lahmenden Zubehörriesen radikal umzubauen. Sein Ziel: weniger Produkte anbieten, dafür solche, welche die Kunden wirklich wollen, sagt Andreas Müller, Analyst bei der Zürcher Kantonalbank.
Man hat auch den Fokus vermehrt auf das Design gelegt. Und das trägt Früchte mit sehr großen Wachstumsraten diesen relativ neuen Produkten.
Logitech setzt vermehrt auf die mobile Kundschaft. Sie produziert Tastaturen für Tablets, die zugleich schützende Deckel sind. Mit drahtlosen Lautsprechern sollen Kunden ab Mobiltelefon ganze Partys beschallen können. Geschäftskunden bietet Logitech ein tragbares Videokonferenzgerät an. Im PC-Geschäft konzentriert sich die Firma stark auf den Spielebereich. mit spezialisierten Game-Mäusen und Tastaturen sowie Steuerrädern und Flugzeug-Joysticks lässt sich offenbar immer noch viel Geld verdienen. Im Moment, so scheint es, geht Darrows Vorhaben auf. Auswirkungen hatte der Umbau auch auf die Mitarbeitenden. Bereits sind gegen 500 Stellen gestrichen worden, es dürften noch mehr werden. Denn noch steht der größte Einschnitt in der Logitech-Geschichte bevor. Logitech will sich ganz aus dem Zuliefergeschäft zurückziehen.
Das Geschäft mit Mäusen oder Tastaturen für PC-Hersteller wie HP und so weiter, das war eigentlich in der Vergangenheit nicht wahnsinnig profitabel.
Logitech wird durch diesen Schnitt eine ganz andere Firma werden. Doch dieser ist letztlich nur logisch. Wenn die Firma den schleichenden Niedergang des PC-Geschäfts überleben will, muss sie den radikalen Neuanfang wagen.
Philipp Meyer, Sie hören Rendezvous, es ist 1:04. War es Völkermord an den Armeniern oder nicht? Kurz vor dem Gedenktag des türkischen Massakers zieht die Türkei ihren Botschafter aus Österreich zurück. Dies ist nur eine klar unter vielen. Die Zahl derer, die diesen Streit leid sind, wächst. Besonders unter den Armeniern in der Türkei selbst. Luise Sammann berichtet.
Es ist klar, dass die Erklärung des österreichischen Parlaments die türkisch-österreichische Freundschaft dauerhaft beflecken wird. Diese türkische Reaktion auf die Genoziderklärung des österreichischen Parlaments war unmissverständlich formuliert. Eine Überraschung aber war sie nicht. Hatte doch selbst der Papst jüngst erleben müssen, wie gereizt Ankara auf jeden reagiert, der die Massaker an den Armeniern im Osmanischen Reich einen Völkermord nennt. Rom habe die Lügen der armenischen Lobby wiederholt, schimpften regierungsnahe Medien am Bosporus auch damals. War es nun ein Genozid oder war es keiner? Und waren es wirklich 1,5 Millionen Christen, die vor 100 Jahren im Osmanischen Reich umkamen, oder doch nur einige Hunderttausend, wie die türkische Regierung behauptet? Für mich ist das zweitrangig, sagt ausgerechnet eine türkische Armenierin, die in ihrer Istanbuler Wohnung die Nachrichten verfolgt.
Wir türkischen Armenier möchten einfach nur, dass die Regierung uns nicht mehr als Bürger zweiter Klasse behandelt. Das ist es, was die Mehrheit von uns sich wünscht, nichts anderes.
Tatsächlich. Im Gegensatz zu den Armeniern in Europa und Amerika empfinden viele türkische Armenier die aktuellen Genoziddiskussionen auch als Belastung. Sie haben oft drängendere Probleme wie die alltägliche Diskriminierung in einem zu 99% muslimischen Land. Gerade deswegen ist Fingerspitzengefühl gefragt, meint die armenische Anwältin Fethiye Çetin.
Die Diskussion dreht sich seit Jahren um Zahlen und Begriffe ohne irgendetwas Menschliches. Aber das Leid damals war das Leid von Menschen. Alles andere polarisiert nur und sorgt dafür, dass das türkische und das armenische Lager sich immer weiter voneinander entfernen. Erst in dem Augenblick, wo wir über persönliche Schicksale sprechen, kommen wir einander wieder näher.
Fethiye Çetin selbst machte einen ersten Schritt in diesem Annäherungsprozess und schrieb ein Buch mit dem Titel »Meine Großmutter«. Das Wort Genozid kommt darin kein einziges Mal vor. Stattdessen wird die Geschichte von Heranush erzählt, Çetins Großmutter, die die Massaker überlebte, weil sie von einer muslimischen Familie adoptiert und aufgezogen wurde. Es ist dieser persönliche Ansatz, den viele türkische Armenier wählen, 100 Jahre nachdem ihre Vorfahren brutal vertrieben, zwangsislamisiert und ermordet wurden. Auch in den Arbeiten von Kulturschaffenden spiegelt er sich, weiß Asena Günal, Programmdirektorin am unabhängigen Kulturzentrum Depo in Istanbul.
Wir glauben, dass wir die Menschen so viel besser erreichen können. Wenn wir in einer Fotoausstellung die Geschichte einer armenischen Familie erzählen, dann also bewusst nicht nach dem Motto, so grausam waren die Türken, so hässliche Dinge machten die Osmanen. Ich denke, es ist bei diesem Thema sehr wichtig, wie man etwas sagt.
Und so mag die große Mehrheit der Türken nach wie vor darauf beharren, dass weder der Papst noch sonst jemand das Recht hat, ihrem Land einen Völkermord vorzuwerfen. Im Kleinen aber hat der Dialog zwischen Armeniern und Türken bereits begonnen.
Luise Sammann. Gleich eins im ersten und vierten Zeit fürs Tagesgespräch über das Thema Bootsflüchtlinge mit der Professorin auf Malta. Sie erforscht Migration und den Zustand der Staaten im Mittelmeerraum. Dazu gleich mehr nach den Schlagzeilen dieses Mittags und die bringt uns Damian Rast.
Kritik. Die eidgenössische Steuerverwaltung wirft der Berner Steuerverwaltung vor, sie habe bei der Besteuerung der Ammann Group Fehler gemacht. Die Ammann Group selber habe sich in Steuerfragen stets an die Regeln gehalten. Zunahme. Ende des letzten Jahres haben in der Schweiz fast 97.000 Personen mehr gewohnt als im Jahr zuvor, nämlich 8 Millionen und 237.000. Bei rund zwei Dritteln dieser Zunahme handelt es sich um Ausländer, die zugezogen sind. Warnung. Der Bund will mit seiner neuen Alkoholpräventionskampagne darauf aufmerksam machen, dass zu viel Alkohol Krebs erregen kann. Im Zentrum der Kampagne steht die Frage, wie viel ist zu viel?
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.